There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Auf einmal war er wirklich so, wo ich mir so gedacht habe, jetzt mach er mal. Er hat gar nichts gesagt. Aber ja, der Smith so gegangen ist. Und danach hat auf einmal die cool. Dann haben wir gesagt, okay, danke vielmals, dass du da warst. Echt super. Ja. Und dann hat er auf einmal, wie es aus war, hat er auf einmal die lustigsten Geschichten aus seiner Kindheit.
Habt ihr das noch aufgenommen?
Nein!
Schätze.
Das hat mich so geärgert. Und da war das schon das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist es schon sinnvoll, wenn man das
alles aufnimmt.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet-Podcast.
Liebe Falstaff-Podcast-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich werde jetzt ganz anders vorstellt oder die Intro machen, als ich sonst mache. Normal fange ich immer ein bisschen an und erzähle über die Person, die mir gegenüber sitzt. Und heute werde ich etwas vorlesen von, ein wunderschönes Wording eigentlich, von ihrer Homepage. Und zwar, ich bin Künstlerin, ich bin Aktivistin, ich bin Entertainerin und Autorin. Ich bin ausgebrannt am 5. Februar 2020 und trocken seit 18. September 2020. Jetzt lebe ich meine Berufung und ich begegne euch, wo auch immer, mit offenen Armen. Verena Titze, schön, dass du da bist.
Das hast du aber schön vorgelegt.
Ich habe mich auch sehr bemüht. Ja. Ich habe das wahnsinnig schön gefunden, wie ich mich da ein bisschen jetzt mit dem, oder sehr intensiv mit unserem Interview, mit unserer Podcast-Aufnahme beschäftigt habe. Und habe das sehr schön gefunden, weil es beschreibt, weil du eigentlich das schaffst, dass du sagst, wer du bist und gleichzeitig Tabuthemen aufgreifst, die es ja einfach noch gibt oder die es einfach noch sind. Und unter anderem Grund oder Anlass, dass du hier bist, ist dein Buch bzw. dein Burnout, und aus dem du ja dann quasi mit einem Buch und einem Kabarettprogramm und jetzt auch noch mit einem Podcast das Ganze halt zum Thema machst. Aber fangen wir mal an, bevor wir auf alle deine Sachen, das klingt wahnsinnig aufregend, nämlich also im wahrsten Sinne, fangen wir mal so an. Wann hast du gemerkt, du hast den Burnout gehabt, du hast zum Alkohol gegriffen, wann hast du gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt musst du was ändern?
Mhm. Also ich hatte gar nicht wirklich eine Wahl. Also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt glaube ich, ist das Burnout da und jetzt mache ich mal einen auf krank. Sondern bei mir ist das mit Knall und Fall gekommen. Ich habe eben unglaublich viel gearbeitet und unglaublich viel getrunken und war da in diesem Strudel drin, der eigentlich ja recht fancy ausgesehen hat nach außen hin. Und bin dann eines Morgens aufgewacht und konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte gar nichts mehr, ich konnte auch nicht mehr klar denken. Also das ist wirklich Körper, Geist und Seele, die da einen Shutdown gemacht haben, und bin in ein Krankenhaus gekommen. Und die Ärzte haben eigentlich auch nicht gewusst, was ich habe, und haben mir eine dicke, fette Halskrause verpasst und mir Infusionen gegeben. Und ich bin dort gesessen und wusste nicht, was mit mir passiert. Und meine Mama hat mich dann eingepackt und mit zu sich genommen. Und genau, also da war es dann erst einmal aus. Also bei mir war es eben nicht so, dass man sagen kann, ich hatte eine Wahl. Also ich hatte keine Wahl,
was wir sagen. Und was man ja oft hat, vielleicht, das klingt so ein bisschen, dass man normalerweise merkt man so ein bisschen, und dadurch, dass du da irgendwie so immer von Arbeit und du warst im PR-Bereich zu dann Alkohol und Party und dann irgendwie, dann das hat sich vielleicht dann nicht einmal so schleichend angekündigt, wo man sagt, ich bin jetzt gerade am Ausbrennen, sondern es war halt auf einmal so ganz hart.
Ja, beziehungsweise ich glaube, ich war schon lange am Ausbrennen. Ja. Also ich glaube, ich war schon lange in einem sehr ungesunden Strudel. Mhm. Also ich habe ja nicht nur ein Jahr lang getrunken, sondern viele Jahre und viele Jahre in der Medienbranche und viel Party. Und solange du funktionierst, also solange sich das alles gut ausgeht, machst du weiter, ohne wirklich zu reflektieren. Und genau, also ich glaube, ich habe es nur nicht gesehen. Ja, also ich glaube, das hat sich sehr lange angekündigt. Und für mich war es aber dann einfach mit Pauken und Trompeten vorbei, ja.
Wie lange hast du dann gebraucht, wo du gesagt hast, ich meine, dass du trocken geworden bist, sieht man ja, das war dann unter Anführungszeichen relativ schnell, also zumindest innerhalb eines Jahres. Oder, und wie hast du gemerkt, dass du dich selbst jetzt da gerettet hast, dass du zumindest auch vom Burn, also abgesehen davon, dass du dem Alkohol AD gesagt hast, sondern dass du auch gesagt hast, irgendwie, ich bin jetzt mit meiner Psyche wieder am Weg der Besserung. Wie lange dauert sowas? Was ist da für ein Learning da? Was macht man da eigentlich? Mhm.
Das ist ein großes Thema. Ja, also der allererste Schritt, und das sagst du ganz richtig, also war für mich, dass ich eben aufhöre zu trinken. Das war eine Erkenntnis. Schon allein zu der Erkenntnis zu kommen, ist ja hart. Also ich habe sehr lange damit gelebt, zu denken, na gut, ich trinke halt ein bisschen zu viel und ja, ich mache halt ein bisschen zu viel Party und so weiter und so fort. Und man kann auch das sehr lange also negieren, also nicht wirklich ansprechen. Das war ein wichtiger Schritt. Ich bin dann eben in eine Alkoholreha gekommen. Dort habe ich dann 3 Monate verbracht. Und ich glaube, das war so ein Knackpunkt. Also, dass ich entschieden habe, okay, ich gehe jetzt tatsächlich auch in diese Reha. Das hat mir sehr geholfen zu erkennen, es ist eben, weißt du, es ist eine Mischung. Es ist der Alkohol, es ist das Burnout, aber es ist auch, okay, ich mache offensichtlich irgendwas falsch. Also die Taktiken, die ich anwende, um mit dem Leben klarzukommen, die passen so nicht. Ja? Das heißt, das war ein ganz wichtiger Schritt. Und in dieser Reha habe ich einfach angefangen zu reflektieren. Also ich habe angefangen, mir anzuschauen, Verena, was machst du da eigentlich gerade alles? Also da geht es auch um Beziehungen zu Freunden, Freundinnen, aber auch zu Männern, zur Familie. Wie lebe ich? Wie ziehe ich meine Grenzen? Was tue ich mir an? Also vieles war ja sehr selbstdestruktiv. Und eben, das ist ganz schwer zu sagen, die Dauer, ich bin immer noch dahinter.
Ja.
Also ich bin jetzt seit 2,5 Jahren trocken, nüchtern, und die Reise geht weiter. Aber seit vielleicht Ende 22, also noch gar nicht so lang, geht es mir auch wirklich gut.
Ja. Das ist schön, das ist wirklich schön zu hören. Aber weil du das jetzt auch vorher gesagt hast, so mit diesem, also man muss ja wirklich die Erkenntnis haben, und das ist schon, also Chapeau, dass du da wirklich das auch erkannt hast, dass man sagt, das ist ein Problem, weil der Afterwork-Spritzer da und vielleicht da mal zu viel dort und so weiter, das ist ja schon im Endeffekt ein Problem, das viele nicht erkennen, weil sie es einfach auch nicht so thematisieren.
Genau, ja.
Und wie gehst du jetzt zum Beispiel, ich meine, Burnout ist ja auch immer so ein Zeichen von einer Überforderung, man hat irgendwie einen Stress, und du hast ja auch ein Tagebücher geführt, dementsprechend ist ja auch das Buch dann erstanden im Nachhinein eben, also als Reflexion. Aber wie gehst du jetzt, wir haben jeder von uns Stress, den kannst du nicht ablegen, auch wenn es dir gut geht, was super schön ist, aber irgendwas stresst einen. Wie gehst du jetzt damit um? Weil viele essen dann was oder trinken was oder versuchen sich irgendwie abzulenken, und das ist meistens so eine Art von, ja, den Reiz irgendwie ein bisschen töten und somit nicht so überflutet zu sein. Wie gehst du jetzt mit Stress um? Oder was machst du, damit du sagst, ich achte auf mich, meinen Körper und meine Psyche?
Also das ist ein ewiger Tanz. Das ist ganz viel Arbeit. Da steckt schon eben jetzt über 2 Jahre Arbeit dahinter, dass ich lerne, was sind gesunde Taktiken. Also der Alkohol hat eben nicht mehr funktioniert. Was auch immer Ablenkung ist zum Beispiel Social Media oder eben bei mir auch waren es Männer, dass ich mich mit Männern ablenke und so weiter. Also du sagst es schon ganz richtig. Da gibt es ganz viel, was wir tun können, um uns nicht mit uns auseinanderzusetzen. Und jetzt weiß ich, ich spüre es, wenn es mir nicht gut geht. Und ja, ich habe auch jetzt natürlich viel Stress immer wieder. Und ich weiß zum Beispiel, mir tut gut, in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen, einen Spaziergang zu machen, wirklich zu pausieren und zu schauen, okay, Verena, was ist jetzt wirklich gerade los? Weil warum geht zum Beispiel die Angst hoch? Ich kriege dann Ängste oder Panik oder so. Dann weiß ich, okay, nein, ich trinke natürlich jetzt nicht ein Glas Wein, sondern ich schreibe es raus. Also ich schreibe Tagebuch oder ich telefoniere mit jemandem, der mir wichtig ist, oder ich mache Sport. Das hilft auch immer so ein bisschen, to clear the mind.
Ja?
Also es gibt ganz viele Wege, um mit Stress besser umzugehen als, sagen wir jetzt mal, Alkohol. Ja?
Was ja voraussetzt, dass man sich selbst da ein bisschen kennt und
kennenlernt. Yeah. Ja, und sich auch fragt. Also was ich zum Beispiel hatte, als ich noch getrunken habe und in diesem Strudel drin war, ich konnte gar nicht alleine sein. Also ich konnte gar nicht alleine zu Hause sitzen mit mir und diese überhaupt Gedanken zulassen. Das hat mich so gestresst. Ja.
Yeah.
Und das sage ich auch jetzt, ist ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja? Mhm. Also wenn Menschen mich fragen, woran erkenne ich vielleicht, dass ich ungesunde Taktiken habe oder eben sehr gestresst bin, sage ich, naja, kannst du eine halbe Stunde alleine sitzen und einfach mal die Gedanken kommen und gehen lassen. Das ist ein Anzeichen, ob es dir eben gut oder nicht so gut geht. Ja?
Ja. Oder einfach einmal allein, wenn man sagt, man ist einen Abend daheim und geht eben nicht aus und es ist trotzdem, es ist... Jeder kennt es, schönes Wetter und man will irgendwie raus und man sagt aber dann, nein, ich setze mich mal hin. Ist das möglich?
Kannst du das?
Oder? Ja. Und vor allem hängt sich dann nicht ab mit irgendwelchen anderen Sachen wie Social Media, sondern genießt mal die Stille.
Ja, du, letztens, vor ein paar Tagen, habe ich mich dann hingesetzt und von meinem Balkon aus sieht man den Mond. Und ich hab auf den Mond geschaut und habe mich bestimmt eine Viertelstunde lang da gesessen. Und habe auch dann gemerkt, weil ich hatte Stress, habe dann gemerkt, wow, ich fahre gerade runter. Und habe mir gedacht, wie schön ist das, dass ich gerade runterfahren kann. Und eben, ich habe aber kein Glas Wein in der Hand oder auch nicht Instagram in der Hand, sondern ich schaue gerade den Mond an.
Du hast den Mond in der Seele, nicht in der Hand.
Ja, ja, genau. Also das ist eine unglaubliche Transformation, die ich da gerade durchmache. Ja.
Warum glaubst du, dass diese Themen, oder fangen wir mal anders, wie haben die Leute reagiert, wie du offen und ehrlich, vielleicht im direkten Austausch, wir kennen uns alle, wenn man sagt, hey, wie geht's da? Und dann sagt man halt, nicht so gut, dann reagieren die Leute schon teilweise etwas komisch. Wie haben die Leute darauf reagiert, wie du mit einem Burnout-Thema und einer Alkoholsucht auf sie zugekommen bist? Haben sie komisch reagiert? Haben sie es akzeptiert? Ist es so tabuisiert worden, weil es unangenehm war? Wie war da die erste Reaktion?
Es war ganz vielen unangenehm. Also... es war schwierig. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich herumgelaufen bin und gesagt habe, übrigens, ich habe einen Burnout und alkoholsüchtig bin ich auch. Nein.
Falls ich übertrage.
Nein. Aber ich habe in der Zeit schon gemerkt, wer sind wirklich gute Freunde, Freundinnen und wer nicht. Wer kann damit umgehen, wer kann nicht damit umgehen, wer entzieht sich. Ich sage das jetzt auch gar nicht, ich möchte niemanden beschuldigen, weil... Ja, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst und sollst, dann ist es auch schwierig. Deswegen gibt es auch zum Beispiel den Podcast jetzt mit Herrn Professor Musalek, damit wir da Aufklärungsarbeit leisten, ja, weil es so tabuisiert ist. Also für mich war es ganz schwierig. Es haben sich viele entzogen, viele wollten nicht darüber reden. Besonders die Alkoholsucht habe ich gar nicht zugegeben zuerst. Ich habe auch die Klinik zuerst mal nur... psychosomatische Klinik im Waldviertel genannt. Ja, okay. Also bis ich die eine
Alkohol-Waldklinik
jetzt in den Wald.
Also, in der Klinik im Wald.
Also das, weißt du, das hat auch mich gekostet.
Ja, sicher.
Dass ich irgendwann einmal sage, nein, das war eine Alkoholreha. Das habe ich am Anfang gar nicht so benannt. Ja. Also es ist sehr schwierig. Und es haben ja alle um mich herum weitergetrunken auch. Und ich glaube, dass das unglaublich schwierig ist für die Leute um mich herum oder war.
Auf jeden Fall. Du hast unter anderem nicht nur das Buch geschrieben, sondern hast auch ein Kabarettprogramm gemacht, weil du hast dann auch den Job gekündigt und hast Schauspielunterricht. Also du hast quasi sozusagen auch irgendwie das zum Anlass genommen, dein Leben so ein bisschen umzukrempeln und anders zu, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich massiv und anders zu sein und stehst jetzt auf der Bühne. Was macht der, weil ich meine, automatisch in einem Kabarett hat man Humor, man kann auch irgendwie ein bisschen zynisch sein und so weiter, aber brauchst du das auch, um eine gewisse Art von Verarbeitung da zu haben oder vielleicht dem Ganzen auch ein bisschen die Bühne zu geben, damit es kein Tabu mehr ist, weil in einem Kabarett kann man dem Ganzen das geben oder wie ist dieses Kabarett entstanden und wie tust du dir dabei?
Ja, also es ist nicht wirklich ein Kabarett. Ich nenne es mittlerweile One-Woman-Show. Es ist nämlich schon auch ernst. Sind halt ernste Themen. Es ist schon immer wieder zum Lachen. Also ich benütze viel Humor, damit man eben, wie du richtig sagst, also damit man gut mit diesen Themen umgehen kann. Aber es ist eine One-Woman-Show. Also es wird nicht dauernd gelacht und es ist auch nicht so Schenkelklopfer-Dings ist es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Form von Selbsttherapie auch. Ich habe eben das Buch zuerst geschrieben und habe dann mit einer Sprachcoachin gearbeitet, weil ich eigentlich wissen wollte, wie ich das schön vorlese, das Buch. Mhm. Und so ist es entstanden, dass sie dann gemeint hat, naja, du willst das doch auch spielen, oder? Und willst du mir das nicht mal vortragen und so? Und genauso war es auch. Also ich habe ihr das dann vorgetragen und mein erstes Open Mic hatte ich dann im Februar 2022. Und aus diesem Open Mic, das 5 Minuten lang war, ist dann dieses Solo-Programm entstanden. Und genau, und so kam es zur Premiere im November 2022.
Und das kann man immer noch anschauen. Das gibt eine,
ja,
das
genau,
fixe Programme. Ja,
es genau, kann man auch online bei mir sehen. Also ich bin im Juni im Orpheum in Klosterneuburg, im Herbst in der Kulisse. Also immer wieder trete ich auf mit diesem Solo-Programm. Genau, ja.
Und wie fühlst du dich da, wenn du auf der Bühne stehst und eigentlich über so ein privates Thema oder so ein, so auch wahrscheinlich eine schlimme Zeit zu reden und gleichzeitig hören dir ganz wildfremde Menschen zu und kriegen dann totalen Einblick eigentlich in dein Leben und deine Seele und lachen manchmal auch, weil sie auch natürlich bewusst so gesetzt ist. Aber wie geht's dir da?
Ja, es ist crazy. Es ist schon crazy. Ja, es ist wunderschön. Ich hatte erst jetzt letztlich in der Kulisse einen meiner schönsten Auftritte, weil ich bin sehr, sehr verletzlich und schon vulnerabel, auch wenn ich da oben stehe, aber ja, gleichzeitig auch sehr stark, weil ich ja weiß, was ich da erzähle und ich sehr dazu stehe. Also ich stehe zu all dem, was mir da passiert.
Ja, und weil du es geschafft hast.
Und auch, ja, das stark auch war. Geschafft. Und ich sehe, dass die Leute da was mitnehmen und ich sehe, wie sie eben lachen und auch teilweise weinen und berührt sind und ich kriege sehr, sehr viel Feedback und das macht mich so glücklich, weil wenn dann das Publikum mit mir so mitlebt und wir uns da so irgendwie vereinen in dieser Zeit, dann gibt mir das so viel. Das ist total krass. Ich kann das fast gar nicht erklären. Das erfüllt mich so, ja. Und ich merke einfach, wie sehr ich da anscheinend schon irgendwas treffe, was momentan in unserer Zeit viele Leute berührt oder betrifft oder Freunde, Freundinnen betrifft. Und das ist ein Wahnsinn. Also ich bin da, ich habe natürlich Angst und dann bin ich aber auch mutig und dann freue ich mich. Und also es sind all the emotions sind da dabei auf der Bühne, ja.
Schön. Würdest du sagen, dass du vielleicht da auch ein bisschen so noch eine Berufung gefunden hast, dass du sagst, wenn so auf die Art du deine Geschichte erzählt hast, dass du durchaus auf der Bühne bleiben möchtest, also dass du wirklich sagst, du willst in diesem Beruf auf der Bühne, in die Schauspielerei auch einsteigen? Oder sagst du, du schaust jetzt, was auf dich zukommt und oder ob du eher Bücher schreibst oder wie ist so der Plan?
Also es ist alles offen.
Ja.
Ich möchte auf jeden Fall mit diesem Programm jetzt auch noch weiterhin auftreten. Das ist ja recht neu. Ich schreibe schon am zweiten Buch.
Aber auch.
Und ich möchte auf jeden Fall meine Geschichte weitererzählen. Also ja, ich merke, es ist meine Berufung. Wie auch immer sich die entwickelt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das, was ich da gerade mache, unglaublich wichtig ist. Und eben auch der Podcast Musalek und Tietze, wir kriegen so viele Zuschriften gerade und so viel Feedback und so viele Fragen, dass ich auch da sehe, dass das wichtig werden wird jetzt in meiner Zukunft, dass ich den Podcast jetzt auch mal eine Weile mache.
Was sind das für Zuschauer? Also nur damit wir noch ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal das sagen, im Rausch des Lebens, Musalek und Tietze, ihr habt diesen Podcast, wo ihr über diese Themen Burnout, Sucht und Taktiken für ein schönes Leben oder für irgendwie mehr Erfüllung im Leben diese Themen besprecht. Was kommen da für Zuschriften oder was ist das so, was wollen die Leute wissen oder wie ist da die Rückmeldung?
Also ganz viel kommen auch Geschichten, wie es der Zuhörerin, dem Zuhörer geht. Also da kommen wirklich lange E-Mails mit, übrigens, ich hatte dieses und jenes Problem und vielen Dank für eure Arbeit. Also das kommt viel. Dann auch zum Beispiel, ich habe Kinder, ich habe eine Familie und ich habe einen Job. Und ich meine, Burnout ist ja nicht nur Arbeit, sondern Burnout kann man auch bekommen, weil man vielleicht einfach überlastet ist mit der Familiensituation. Dann natürlich, wie läuft das mit dem Alkohol? Wann bin ich denn alkoholsüchtig oder kann ich jemals wieder trinken? Also es kommen sehr viele Fragen zu Burnout, zu Alkohol, zu all diesen Themen. Also wir merken, dass es in der Gesellschaft schon sehr verbreitet ist, dass man eben zum Beispiel Alkohol benutzt, ja, um sich zu entspannen. Mhm. Und wir haben auch, immer wieder werden wir Live-Events haben, wo wir dann eben mit Publikum darüber diskutieren möchten.
Der Professor Dr. Michael Muselek ist ja ein Suchtexperte und Psychiater. Wie seid ihr zueinander gekommen? Warst du bei ihm oder hast du einfach, weil man sich mit dem Thema beschäftigt, dich da irgendwie ein bisschen eingelesen? Oder wie kam überhaupt diese Konstellation?
Nein, ich habe ihm ganz frech eine E-Mail.
Okay.
Ja. Also ich wollte eigentlich, dass er zu meiner Premiere kommt im November und ich war schon länger Fan. Also ich war nie bei ihm als Patientin, aber man findet ihn ja auf YouTube und überall. Ja. Also er hat ja sehr viele tolle Sachen entwickelt, eben was auch Alkoholsucht angeht, das Office-Programm zum Beispiel. Und ich habe ihm dann eine E-Mail geschickt und habe geschrieben, ja, junge Alkoholikerin schickt Ihnen begeisterte Grüße.
Ja.
Und er hat gemeint, er hat noch nie so eine E-Mail bekommen.
Echt? Jemals?
Zuvor. Und er konnte damals nicht zur Premiere kommen, aber er hat mich dann eingeladen, dass wir zusammen einen Kaffee trinken und hat mich dann unterstützt bei meiner Buchpräsentation im Café Phil. Und da, bei dieser Lesung, sind schon so viele Fragen gekommen aus dem Publikum. Und da haben wir schon gemerkt, aha,
Da ist Bedarf.
Die Leute wollen mehr wissen und besonders beides, also wie es mir geht oder ging oder meine Gefühle zu all dem und aber seine Expertise, weil ich bin eben keine Psychiaterin, aber ich bin, I've been there, also ich kann erzählen.
Du bist der positive Beweis dafür, dass man es schaffen kann.
Ja.
Mit viel Arbeit und Selbstfindung und Auseinandersetzung, Reflexion. Aber natürlich, du bist quasi, anhand von dir können sie ja dann auch vielleicht bei sich selbst finden, wo ist jetzt deine Frage oder irgendwie nachdenken.
Ja.
Oder eben Themen.
Oder mir geht's ähnlich. Oder ich erkenne mich wieder in was auch immer. Also ich decke ja mehrere Probleme ab.
Oh Gott.
Naja, nein, aber also ich freue mich eben auch, wenn Leute sagen, hey Verena, du weißt du was, mir ging es auch so oder mir geht's so. Also das ist natürlich schön, wenn ich da irgendwie helfen kann. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich den Herrn Professor Muselek habe, weil der kann sagen, Frau Dietze, übrigens, Sie waren in Stufe 3 des Burnouts und so sieht Stufe 1 und 2 aus. Oder so sieht eine Alkoholsucht wirklich aus, weil das kann ich natürlich nicht in der Form.
Mhm. Ja. Das ist unfassbar großartig, was ihr da für Aufklärungsarbeit eigentlich ja dann auch leistet. Also der Podcast ist jetzt vor kurzem, war Release sozusagen. Es sind sehr, sehr viele Folgen geplant, es sind Live-Auftritte geplant, wir sind gespannt. Wenn ich jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs frage, nachdem wir der Podcast unter anderem auch nachhaltige Taktiken für ein erfüllteres Leben thematisieren, was würdest denn du sagen, ist so deine Taktik für ein erfülltes Leben oder was braucht für dich ein erfülltes Leben?
Mit einem Wort wäre es Selbstliebe, aber damit ich das jetzt noch ein bisschen aufschnüffle, weil so einfach ist es ja nicht, der Weg, der mir hilft und der mich oftmals jetzt glücklich macht, ist wirklich der, dass ich mich frage, wie geht es mir? Was kann ich für mich tun? Also ich rede jetzt ganz persönlich von mir. Was bei mir das Schlimmste war, dass ich ganz krass im Außen war. Also sprich, findet der Mann mich gut? Findet der Chef die Chefin mich gut? Diese Menschen da draußen?
Was denken die?
Und das drehe ich derzeit um und frage immer wieder, okay, was brauche ich? Will ich das jetzt gerade machen? Und erfüllt mich der Podcast, erfüllt mich diese Show, die ich mache? Was derzeit, kann ich mit Ja beantworten, ja? Oder der Sport, den ich mache? Oder treffe ich jetzt diese Person, weil ich das wirklich möchte?
Und tut mir das gut?
Und je mehr ich da den Fokus auf mich lege, und das meine ich jetzt gar nicht als egoistisch, sondern auf, wie es mir geht, desto mehr kann ich nämlich zurückgeben. Desto besser mir es geht, desto mehr kann ich den Menschen auch helfen oder sie vielleicht inspirieren oder was auch immer. Also das wäre so meine Antwort dazu, ja.
Also ein gesunder Egoismus, der uns im Idealfall zu noch mehr Selbstliebe oder für viele, die es vielleicht noch gar nicht haben, Selbstliebe hervorruft.
Mhm. Also dass ich auf mich schaue, ja, und schaue, was mir gut tut. Ja.
Das heißt, absolute Buchempfehlung, Burnt Out, hat es in deinem Kopf schon mal gekracht. Absolute One-Woman-Show Empfehlung ist dein Programm, das man nachlesen kann auf deiner Homepage. Und in den Podcast hören wir natürlich auch rein. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du das wolltest, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und ich freue mich auf viele interessante Hörminuten bei deinem Podcast.
Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.